Deutschlandfunk. Sport.
Ja, vielen Dank. Franziska Fey, die Vorsitzende von der DFL-Stiftung, und sie hat einige der Punkte sehr schön umrissen, über die wir jetzt diskutieren werden auf dem Panel. Und dafür bitte ich die Diskutantinnen und Diskutanten jetzt gerne auf die Bühne. Einmal Tim Thormann aus dem Nachhaltigkeitsteam der Euro 24 GmbH. Dann Pamela Wicker, Sportwissenschaftlerin von der Uni Bielefeld. Gerd Thomas, angereist aus Berlin, da ist der Vorstand beim FC Internationale Berlin. Und Annika Rittmann, Klimaaktivistin von Fridays for Future. Willkommen hier auf der Bühne. So, genau, richten Sie sich ein, nehmen Sie einen Schluck zu trinken. Jetzt haben wir viel, Frau Wicker, über Nachhaltigkeit schon gehört. Gehen wir mal auf die EM 24. Sie evaluieren alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, sozusagen rund um dieses Turnier, oder vieles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, in Ihrem Forschungsprojekt. Wann würden Sie denn sagen, war die EM 24 eine nachhaltige EM?
Gut, also erstmal vielen Dank für die Einleitung. Wir evaluieren alle Dimensionen der Nachhaltigkeit, ökologische, ökonomische und soziale. Und ich muss ganz kurz schon die Erwartungen bremsen. Unser Projekt geht nur bis Ende 2024. Also Nachhaltigkeit ist ja auch ein Begriff, der ein bisschen was Langfristiges beinhaltet. Deswegen, wir können erstmal nur die kurzfristigen Aspekte evaluieren. Kern unseres Projekts ist eine Vorher-Nachher-Betrachtung. Also wir würden uns dann auch gerne mal anschauen, ob sich durch die EM was verändert hat. Das ist ja auch, glaube ich, der Anspruch, der so ein bisschen im Raum steht. Aber die EM kann natürlich auch nicht zaubern. Wir können jetzt nicht alle Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit oder auch der ökologischen Nachhaltigkeit auf einmal lösen. Aber wir würden uns im Vergleich das dann anschauen und natürlich auch mit den formulierten Zielen der verschiedenen Stakeholder gegenspiegeln und schauen uns das dann an, und wenn wir sagen können, da sind Ziele erreicht worden, wie auch immer die dann formuliert waren, und es hat vielleicht auch Verbesserungen in dem einen oder anderen Nachhaltigkeitsbereich gegeben, dann würden wir zu dem Schluss kommen, dass es sicherlich in manchen Bereichen nachhaltig war. Also Nachhaltigkeit ist ein relativ breites Konzept. Wir werden jetzt sicherlich nicht eine Schwarz- oder Weiß-Aussage treffen können, dass man sagt, es war ganz und gar nicht nachhaltig oder komplett nachhaltig. Wir werden uns sicherlich irgendwo im Graubereich oder Nachhaltigkeit vielleicht im grünen Bereich bewegen.
In den Abstufungen.
Genau.
Jetzt hat aber DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Sportausschuss im Bundestag gesagt, die Euro 24 soll die nachhaltigste EM aller bisher ausgetragenen Europameisterschaften werden. Ist das too much? Setzt man sich da schon wieder ein Ziel, was problematisch ist, weil man es vielleicht nicht erfüllen kann?
Es ist auf jeden Fall sehr ambitioniert, und die Frage ist ja auch immer, wie man diese Aussagen dann ein bisschen mit Empirie hinterlegt. Also wir Wissenschaftlerinnen wären auch immer auf der Suche dann nach Daten und Studien, und dann müsste man auch erstmal schauen, wie denn die Befunde bei den bisherigen Europameisterschaften waren. Also Aspekte zur Nachhaltigkeit und Daten werden ja nicht schon immer gesammelt. Frau Fey hat es angesprochen, das Thema war jetzt nicht schon vor 20, 30 Jahren aktuell, deswegen würde ich fast auch sagen, dass wir müssen erstmal schauen, wie die Datengrundlage ist, um diese Behauptung prüfen zu können. Ich würde fast sagen, es fehlen auch hier und da ein paar Daten.
Herr Thormann, jetzt hat Ihnen Bernd Neuendorf diese Aufgabe mit auf den Weg gegeben. Organisieren Sie mal bitte die nachhaltigste EM bis jetzt. Ist das auch so ein Punkt, wo Sie sich gewünscht hätten, vielleicht ein bisschen weniger an Erwartungsdruck zu bekommen von dem obersten DFB-Funktionär in Deutschland?
Ich glaube eigentlich nicht, weil, also ich glaube, Eckhard von Hirschhausen hat schon gesagt, die Zeit drängt. Also wir können jetzt nicht bis 2040 warten, um nachhaltige Sportgroßveranstaltungen auszurichten. Und ich glaube, Sie haben es in einer anderen Diskussion schon mal gefragt, ob denn die nachhaltigste Euro aller Zeiten ausrichten zu wollen, ob das der richtige Claim ist. Das sei mal dahingestellt, aber er führt auf jeden Fall dazu, dass man darüber diskutiert, wie wir heute Abend tun. Und das ist dann ja auch, glaube ich, schon mal ein positives Signal.
Wir kommen auch gleich dazu, zu ein paar Aspekten dazu sprechen. Frau Rittmann, wenn Sie das hören, nachhaltigste EM aller Zeiten, Was sagen Sie dazu?
Ich finde es ja erstmal spannend, dass man sich sofort bei Nachhaltigkeit ja schon wieder in diesen Wettbewerb begibt, immer größer, besser, schneller werden zu wollen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Maßstab ist und ich glaube vielleicht, also so setzt auch irgendwie so eine Erwartungshaltung in den Raum, wo man sich dann fragt, okay, was steckt dahinter? Und ich habe das Gefühl, so ich finde, wenn man proaktiv kommuniziert, das und das und das sind die Maßnahmen, die wir machen und dann im Nachhinein sagt, deswegen war das nachhaltig und deswegen war das gut, kann man das, glaube ich, besser verkaufen, als so einen großen Maßstab in den Raum zu setzen, dann haben alle Leute Erwartungshaltung und dann ist so unklar, wo man auch in den Abwägungen zwischen diesen verschiedenen Komponenten sich dann entscheidet. Und ich glaube, so die große Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, wie langfristig bleibt das, was kommt da, wie ernst meint man dieses Versprechen? Und ich würde, gerade wenn man sich so die vergangenen Sportveranstaltungen anschaut, auch so die prognostizierten Emissionen, die da entstehen, zum Beispiel auf der ökologischen Seite, da erstmal vorsichtig sein.
Herr Thomas, wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören, die nachhaltigste EM aller Zeiten und dann auch gerne mit Blick darauf, Sie sind von einem Amateurverein, der sehr engagiert ist in Sachen Nachhaltigkeit, der dafür auch ausgezeichnet wurde mit dem großen Stern des Sports und immer so als Paradebeispiel gilt, wie man auch auf Vereinsebene Nachhaltigkeit umsetzt. Und Sie da aber auch erfahren, wie schwierig das manchmal sein kann, auch Vereinsmitglieder in so einem Verein von manchen Maßnahmen zu überzeugen. Wie optimistisch sind Sie, dass die EM nächstes Jahr wirklich ein nachhaltiges Turnier sein kann?
Ich finde, dass die EM erstmal eine riesengroße Chance ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir ein bisschen zu viel Langmut haben. Also wir haben jetzt fast Weihnachten. Ich glaube, bei einigen ist noch nicht so ganz angekommen, wie schnell dann der 14. Juni auch wirklich da ist und wie viel Vorbereitung es auch für vieles braucht. Ich könnte jetzt einige Anekdoten aus dem Berliner Bereich erzählen, aber das lasse ich.
Eine nehme ich durchaus mit.
Das wollen Sie nicht hören. aber ich sehe das genauso. Also dieses jetzt in einen Wettbewerb zu gehen, dass wir die Größten, die Schnellsten, die Schönsten sind, das ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir eine Verstetigung hinkriegen, dass wir wirklich langfristig etwas hinkriegen. Und für mich ist tatsächlich, ich will auch gar nicht diese drei Säulen gegeneinander stellen, welches jetzt die wichtigste ist, aber wichtig ist, dass wir die Menschen erreichen und dass wir wirklich auch den Mut haben, vielleicht auch mal unbequeme Dinge zu machen und auszusprechen und zu fordern. Und ich war ja auch bei der Nachhaltigkeitskonferenz vom DFB vor einem halben Jahr und ich hatte so den Eindruck, dass nach dieser vermaledeiten Bindendiskussion da dass eine ganz große Verunsicherung da ist und dass einen irgendwie wirklich so ein bisschen der Mut verlassen hat. Ich weiß nicht, wie du das so siehst. Du bist natürlich viel tiefer drin in den DFB-Geschichten. Aber ich glaube, bei uns im Verein kann man ganz gut sehen, dass wenn man einfach anfängt, dass sich dann Dinge auch entwickeln. Wir haben nie vorgehabt, zu Anfang uns zu zertifizieren zu lassen auf Nachhaltigkeit. Irgendwann kam da einer mit um die Ecke und hat uns erklärt, wie das geht. Aber das Wichtigste ist, dass wir wirklich versuchen, so viele Menschen wie möglich mit auf den Weg zu nehmen. Und für mich ist das wichtigste Wort dabei immer noch Solidarität. Wir sind in einer absoluten Demokratiekrise. Vielen Dank, dass du das auch mal angesprochen hast. Eben 5 Tage vor der Europameisterschaft sind die Europawahlen. Und ich möchte nicht, dass wir uns da blamieren. Aber ich bin nicht sicher, ob wir es nicht vielleicht doch hinkriegen.
Herr Thormann, jetzt wurden Sie gerade schon angesprochen bezüglich der Verunsicherung. Spüren Sie die?
Also erstmal, um das kurz in Rahmen zu setzen. Ich bin ja von der Euro 2024 GmbH, das heißt, ich bin weder von DFB noch von UEFA, aber doch irgendwie von beiden. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig zu beschreiben. Aber prinzipiell kann ich dieses Gefühl der Unsicherheit schon in gewisser Weise nachvollziehen. Also ich habe das in vielen Bereichen, gibt schon dieses Thema, oh, jetzt dürfen wir keine Fehler mehr machen, weil wir vielleicht in der Vergangenheit auch Fehler begangen haben oder Dinge gemacht haben, die nicht so positiv aufgenommen wurden. Ich merke aber bei uns in der Organisation und dann auch in der engen Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren, dass eigentlich ja, so der Blick eher nach vorne geht und gesagt, jetzt müssen wir einfach transparent sein. Wir müssen, das, was du gerade angesprochen hast, Maßnahmen haben, die haben wir veröffentlicht. Jeder kann uns an diesen Maßnahmen messen und im Nachhinein müssen wir dann aber auch berichten, welche dieser Maßnahmen waren denn gut, welche Maßnahmen haben vielleicht noch nicht so gut geklappt und welche Maßnahmen braucht es vielleicht auch gar nicht, wo wir jetzt gedacht haben, oh, die wären aber super.
Und dann lass uns mal über Maßnahmen sprechen. Und da würde ich einmal kurz bitten, die Slides dran zu werfen. Es gibt eine sehr gute Studie vom Öko-Institut. Die haben sich nämlich vorab schon mal angeguckt, wie sieht denn womöglich der CO2-Fußabdruck von der Euro 24 aus? Und wo entstehen eigentlich die CO2-Emissionen? Und das ist das Ergebnis, was Sie da gerade hinter mir sehen, beziehungsweise für diejenigen, die zuhören, erkläre ich es einmal. Sind, wie viele Balken sind es? 3, 4, 5, 6, 7 Balken. Und der absolut größte Balken ist im Bereich Verkehr, und zwar mit deutlichem Abstand. Das ist also der größte Hebel, wenn wir über jetzt ökologische Nachhaltigkeit sprechen und darüber, wie der Fußabdruck sich, wie der Fußabdruck aussieht. Und wenn wir eine Slide weiter gucken, dann sehen wir mal, wo kommt denn das her? Und wenig überraschend sind natürlich die internationalen Fans, weil die, wie kommen die an normalerweise? In den meisten Fällen, die fliegen. Und übernachten dann natürlich, das ist dann noch so ein kleiner Punkt, der da oben drauf kommt. Aber auch da sehen wir internationale Fans, und das sehen wir dann auch auf der nächsten und letzten Slide. Woher kommen die Emissionen her? 64% Flugzeug. Dann kommt noch Pkw dazu, nochmal 14%. So, und dann sind wir bei 3/4, wo es sehr viel um Mobilität geht. Herr Thormann, wie kriegen wir die Menschen aus dem Flugzeug raus?
Ich glaube, darum, wo es geht, ist Angebote zu schaffen. Also letztendlich, wir können niemanden zwingen, dass er nicht mehr das Flugzeug nimmt, und wir können auch niemanden zwingen, aufs Fahrrad oder auf das auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Wir können einfach nur Angebote schaffen. Und das ist das Thema wieder mit den Maßnahmen. Wie kann man das Ganze untermauern? Dass wir, also es sind jetzt ein paar Partnerschaften auch schon benannt worden, Deutsche Bahn Partnerschaft. Das heißt, wir bieten nationale Fernverkehrstickets an, die den Sparpreis darstellen. Also für 29,90 in der zweiten Klasse, 39,90 in der ersten Klasse, wo man innerhalb von Deutschland reisen kann. Und in den Nahverkehrsgebieten kann man sogar 36 Stunden um das Spiel kostenlos reisen. Also es ist in dem Ticket inkludiert. Das bedeutet nicht, dass am Ende niemand mehr mit dem Flugzeug kommt. Aber es bedeutet immerhin, dass ein Angebot da ist, dass man relativ kostengünstig sich in Deutschland umweltfreundlich fortbewegen kann. Und für die internationalen Fans gibt es innerhalb dieser Deutschen Bahnpartnerschaft dann auch noch sogenannte Interrail-Tickets. Das heißt, dass sie nach Deutschland kommen können, innerhalb von Deutschland reisen können und auch wieder zu dem Ausgangsort zurückkommen können im Rahmen dieser Europameisterschaft. Und wie gesagt, wir wollen Angebote schaffen oder Anreize schaffen, umzusteigen. Ich glaube, Teammobilität wurde gerade angesprochen. Wir haben die Graphen gesehen. Ehrlicherweise, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, es sind nur 2000 Tonnen von den 400.000, die der Verkehr insgesamt ausstößt. Aber es hat halt natürlich ein Riesenvorbild, oder es hat eine Riesenvorbildfunktion. Das heißt, da ist ein Hebel, wo wir auch ganz klar auf die Teams zugehen und sagen, hier, wir haben auch innerhalb der Partnerschaft mit der Deutschen Bahn, habt ihr die Möglichkeit, zwischen den Städten kostenlos zu fahren. Wir haben den Turnierspielplan angepasst, so dass man einfach innerhalb bestimmter Cluster bleibt in der Vorrunde. Das heißt, es sind ein paar Maßnahmen schon umgesetzt worden, die einfach diese Reiseemissionen verringern sollen. Wie gut das dann am Ende klappt, ist dann auch Teil einer Ex-Post-Klimabilanz. Das heißt, man muss es danach schon noch messen.
Genau, da kommt Frau Wicker fast schon ins Spiel, wobei Sie, müssen wir noch mal sagen, nicht die Ex-Post-Klimabilanz dann machen werden. Aber von den Maßnahmen, die jetzt gerade Herr Thormann beschrieben hat, wirkt das? Und gerade diese Vorbildfunktion, die er angesprochen hat, also Eckhard von Hirschhausen hat es auch angesprochen, wenn die L'Equipe, die französische Nationalmannschaft mit dem TGV, nach Köln fährt und dann in ICE weiterfährt, um dann, in Berlin zu spielen. Bringt das wirklich dann was, die Fans zum Zug zu bringen und nicht in den Flieger?
Also erstmal noch ganz kurz zu den genannten Maßnahmen und auch Indikatoren. Das ist alles auch, was bei uns in der Evaluationsstudie mit dabei ist. Deswegen, wir schauen uns das auch an, was für Maßnahmen oder Angebote gemacht wurden, inwieweit die dann auch genutzt wurden und wie attraktiv die auch wahrgenommen wurden. Das ist bei uns in der Studie auch mit dabei. Und auch diese Vorbildwirkung ist wichtig. Also Sport soll ja auch oder Sportveranstaltungen sollen auch inspirieren, nicht nur zum eigenen Sport treiben, aber vielleicht auch zu nachhaltigem Verhalten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie haben die Klimastudie angesprochen. Das waren die Zahlen aus der Ex-Ante-Studie. Da ist es auch explizit genannt, dass natürlich Athletinnen, Athleten, Funktionäre, die Reisen auch Vorbildfunktion haben. Also es ist ja dann auch so, dass von den entsprechenden Institutionen auch Dokumente veröffentlicht werden, was nachhaltig alles gemacht werden soll. Und die Politik äußert ja auch Wünsche und regt die Bevölkerung an, sich so zu verhalten. Und dann fängt es doch auch oben an bei denen, die auch medial präsent sind. Die Bevölkerung schaut dann schon auch, wie verhalten die sich. Und das kann natürlich dazu inspirieren, sich auch so zu verhalten oder dann zu sagen, na ja, wenn die da oben das nicht machen, wieso soll ich das dann machen? Das ist der normale Gang der Dinge, beziehungsweise in der Wissenschaft heißt es dann auch Trickle-Down-Effekt. Das kann sich auf Sportpartizipation beziehen. Das wird ja auch immer ganz gern bemüht in diesem Kontext, dass dann durch das Event und vielleicht irgendwelche Erfolge dann Jugendliche oder auch die Bevölkerung eher dazu neigt, dann auch mehr Sport zu machen. Aber Vorbildwirkung und Trickle-Down-Effekte können auch in dem Bereich Nachhaltigkeit auftreten und auch im Bereich nachhaltiges Verhalten. Und das wäre natürlich schon dann zu begrüßen. Und dann, also ich würde die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Es wäre wichtig, dass die französische Nationalmannschaft und auch im Übrigen die deutsche dann auch mit der Bahn durchs Land fährt und man dann nicht immer vielleicht auch in den Medien sieht, dass der leere Teambus dann trotzdem noch die gleiche Strecke fährt. Das ist ja, glaube ich, das, woran die Leute auch immer denken, wenn sie so ein bisschen die Fußballberichterstattung dann mitbekommen. Man sieht immer, wie der Bus vorm Stadion vorfährt und wie die Spieler in den Flieger einsteigen und aus dem Flieger aussteigen. Also da, es wird natürlich dann medial auch so aufgegriffen.
Frau Rittmann hat genickt zwischendurch.
Ja, ich glaube, das kann man ja ganz leicht runterbrechen. Ich habe vor 3 Jahren Abi gemacht und wäre nicht Corona gewesen und ich hätte meine MitschülerInnen gefragt, oder unabhängig von Corona, dass es trotzdem passiert. Alle wollten unbedingt mit dem Van durch Europa fahren, selbst Van umbauen. Und also so, wenn man sich auf Social Media umguckt, ist es das, was man sieht. Und weil wir darüber kommunizieren und das so ein Freiheitsgefühl ist, wollen das alle tun. Wenn man aber noch konsequenter beispielsweise zeigen würde, Interrail-Reisen sind auch ein großes Abenteuer, das macht Spaß und da kippt es langsam hin, dann machen auch mehr Menschen Interrail-Reisen. Und ich glaube, so genauso ist es eben auf der Ebene von, wenn man die Profis im Flugzeug sieht, wie da ständig Instagram-Stories gepostet werden, natürlich will ich mich dann auch ins Flugzeug setzen. Man muss aber auch darüber hinaus gucken, wie schafft man es denn, das gut zu covern und zu kommunizieren, was dann darüber hinaus passiert. Also beispielsweise auch in der Studie genannt sind so Sonderzüge. Ist auch ein super Konzept. Wir machen das immer, wenn wir zu Großdemos anreisen, nach Lützerath zum Beispiel, zu dieser Kohlegrube, die Eckhardt auch gezeigt hat. Dann fahren wir immer gemeinsam mit dem Bus und das ist super, weil man kommt gemeinsam zusammen und hat irgendwie die Leute um sich und fährt dann gemeinsam dahin. Oder Werder Bremen beispielsweise hat eine Fähre, mit der man zum Stadion fahren kann. Richtig gute Stimmung. Und das ist dann aber eben was, zum einen, das muss passieren. Ich glaube, Sonderzüge sind, auch wenn sie vielleicht ein bisschen teuer sind und nicht voll sind, eine super Idee, weil man eben Fans zusammenbringt. Und man muss dann aber eben auch auf Instagram, auf Social Media zeigen und auch in der Richtung partizipativer werden und das, was Fans posten, beispielsweise wieder aufgreifen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was noch viel zu wenig passiert, dass man sieht, was machen denn andere Fans und dass da so Community-Gefühl entsteht, auch über so die Fanszene hinaus, die organisiert ist.
Zum Thema Sonderzüge eine kleine Anekdote vom DFL-Nachhaltigkeitsforum. Da stand ein Sprecher von der Deutschen Bahn auf der Bühne und hat gesagt, der SC Freiburg wollte zum Pokalfinale auch einen Sonderzug mieten und mitnehmen. Und da musste die Deutsche Bahn sagen, sorry, können wir nicht machen. Wir haben einfach, also wir kriegen das nicht hin. Und offenbar gibt es dann eine Firma in der Schweiz, wo sich die Bundesligisten 2 Sonderzüge für Fans teilen müssen. Also wenn wir über Angebotsseite sprechen, ist das eben dann eben auch ein Problem. Aber die Deutsche Bahn hat versprochen, dass es besser werden soll. Gerade zur EM natürlich dann.
Also gerade das Pokalfinale. Ich war an dem Tag lustigerweise in Berlin, um mit Sky eine Dokumentation zu drehen. Und wir haben alle 10 Minuten eine Pause machen müssen, weil die Fans auf diesen Fähren, mit denen man über die Spree fahren kann, laut durch die Gegend gefahren sind. Man hat auch nur keine Leipzig-Fans gesehen. Aber das war auch eine großartige Stimmung und die hatten mega Spaß. Und ich glaube, so genau dieses Momentum gemeinsam zu schaffen und das dann auch sehr proaktiv zu kommunizieren. Und ich glaube, da kommt man auch wieder an den Punkt von so Mut. Diese ganzen Bindendebatte war ja auch so lächerlich, weil man so hin und her gegangen ist. Machen wir das nicht? Und man das Gefühl hat, es gibt keinen klaren Kurs. Und wenn man einfach eine Ansage gemacht hätte, dann hätten die immer noch Leute schlecht gefunden, aber man hätte sich schon weniger lächerlich gemacht.
Herr Thomas hat sich das Mikro gegriffen.
Also nach den Erfahrungen heute von der Anreise können wir ja sagen, wir haben es ja leicht. Wir haben ja kurze Wege in Deutschland, wenn wir die WM in Nordamerika inklusive Mexiko dann uns angucken, dann hat sich das mit der Nachhaltigkeit, mit dem Reisen was gehabt. Hier machen wir kurze Wege für lange Stunden oder kurze Strecken für lange Stunden oder wie auch immer. Ich möchte eigentlich nochmal den Fokus auf was anderes richten. Ich habe eben gesagt, es fehlt so ein bisschen der Elan. Und ich glaube, wir haben es verpasst, wirklich auch die Vereine mitzunehmen. Wir haben fast 25.000 Amateurvereine. Da spielen Millionen von Menschen. Und jetzt erzähle ich doch eine Anekdote aus Berlin. Wir haben einen neuen Fußballplatz bekommen. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass der eine Korkfüllung bekommt und kein Plastik und kein Gummi und was weiß ich was.
Kunstrasen.
Kunstrasen, richtig, das ist es noch. Der Platz ist teurer geworden. Es hat null Partizipation stattgefunden. Man hat mit uns nicht geredet. Uns wird vorgeworfen, der Platz ist jetzt zu teuer geworden. Ich habe gesagt, ihr hättet nur einfach das machen müssen, was wir euch gesagt haben, dann wäre es billiger geworden. Und man hat es wirklich geschafft, einen neuen Sportplatz zu bauen und die Kabinen zu vergessen. Das ist Berlin. Ja? So. Das ist aber jetzt das Thema, wo ich denke, über diesen Bereich Sportstätten und der Balkenbau, den gab es eben nicht interessanterweise, aber Bau ist irgendwie das größte Problem, was wir, glaube ich, überhaupt haben, wenn ich richtig informiert bin. Es gibt Leute, die wissen darüber sicherlich mehr. Ich glaube, wir haben bei uns ein Netzwerk gegründet in Berlin, das nennt sich Berliner Netzwerk Fußball und Gesellschaft. Und wir haben uns unter anderem überlegt, wie sieht eigentlich die ideale nachhaltige Sportstätte aus? Punkt 1, man muss die Vereine mit einbeziehen, die Sportlerinnen und Sportler. Das ist in der Berliner Verwaltung nicht so einfach. Aber wir müssen Sozialräume schaffen. Wir müssen natürlich uns überlegen, wie kommt die Energie zustande. Also natürlich reden wir über Solar, natürlich reden wir über Erdwärme, natürlich reden wir über LED-Flutlichter. Im ganzen Bezirk Tempelhof-Schöneberg sind, glaube ich, gerade mal 3 Plätze auf LED umgerüstet. Das ist völliger Irrsinn. Wir müssen, glaube ich, auch zum Beispiel über Kunstrasenfüllung sprechen, aber wir müssen auch darüber reden, wie wollen wir Sportstätten künftig eigentlich nutzen. Wir haben in diesem Platz, wo die Kabinen vergessen worden sind, das ist ein Käfig, der ist die meiste Zeit am Tag einfach abgeschlossen. Da ist aber ein Gebiet gebaut worden, da sind 5.000 neue Bewohner und über 15.000 neue Beschäftigte. Die Bahn zieht da gerade in Gasometer mit 2.000 Beschäftigten ein. Die wollen aber auch Fußball spielen oder sich bewegen in irgendeiner Weise. Wir haben Ideen entwickelt für einen sogenannten Bürgersportpark, Bürgerinnensportpark, müsste man wahrscheinlich sagen. Und ich habe das auch schon allen Politikern vorgestellt. Es scheint überhaupt gar keinen zu interessieren. Und da kommen jetzt die Fußballverbände oder die Landessportbände und Verbände und auch natürlich der DOSB und der DFB einfach ins Spiel. Wir müssen dafür kämpfen, dass wir den Sport anders gestalten, dass wir den Sport wirklich anders machen. Gerade in den Großstädten verändert sich das, aber auf dem Land verändert sich das auch. Da gibt's eine Spielgemeinschaft nach der anderen. Das heißt, wir müssen endlich mal realisieren, dass wir einen Sportbegriff nicht mehr so definieren können wie in den 80er Jahren. Und ich glaube, da gibt's eine ganz, ganz große Chance, die wirklich Nachhaltigkeit hat. Das heißt, wenn wir die Leute mitnehmen, wenn wir sie mit auf den Weg nehmen und sie fragen und sagen, was wollt ihr eigentlich, was braucht ihr eigentlich? Und wir müssen auch endlich diese irrsinnige Trennung zwischen dem sogenannten organisierten Sport und dem nicht organisierten Sport endlich mal sein lassen. Wenn ich in den Park laufen gehe, dann binde ich mir die Schuhe zu und habe mich organisiert. Ja, und da sehe ich wirklich die Sportverbände. Ich finde, da ist noch so viel Luft nach oben in der Diskussion. Ja, es gibt jetzt eine Diskussion über Olympia 36 irgendwie oder 40 vielleicht auch irgendwie. Die findet Sonntag irgendwie von 10 bis 16 Uhr statt. Ja, ich komme nicht, ich bin auf Fußballplatz. Ja, und das sind einfach Dinge, wo ich finde, da müssen wir Allianzen gründen und da müssen wir uns wirklich überlegen und sagen, was kann der Sport leisten? Und ich komme wieder an den Punkt Allianzen, Solidarität. Wir müssen wirklich um viel, viel mehr kämpfen als irgendwie um die Kunstrasenfüllung. Wir müssen wirklich um dieses Land kämpfen. Und der Sport, der kann so viele Leute erreichen, die andere schon längst nicht mehr erreichen.
Frau Wicker.
Ja, mir ist gerade bei Ihrem Beitrag eingefallen, dass das Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat, glaube ich, zurzeit eine Expertise ausgeschrieben zu klimaangepassten Sportanlagen, wo auch genau diese Sachen mal angeschaut werden sollen. Wie soll eigentlich eine nachhaltige Sportanlage aussehen, die dann auch noch soziale und gesundheitliche Aspekte mit einbezieht? Das ist da, glaube ich, in der Mache. Und in Ihren Ausführungen ist so ein bisschen auf einen Begriff eingegangen worden, ohne es zu sagen. Dann hatte Frau Fey in ihrem Vortrag drin der Begriff Legacy. Ich glaube, man darf auch nicht darauf warten, dass man eine Sportveranstaltung ausrichtet und dann passiert es einfach und alle verhalten sich dann nachhaltig und alle Vereine machen mit. Also man muss das sozusagen auch im Prozess vorbereiten, alle mitnehmen, dass diese gewünschte Legacy dann auch eintritt, ne? Dass dann danach auch die Vereine vielleicht sagen, wir wollen uns auch nachhaltiger aufstellen oder dass die Bevölkerung dann auch sagt, sie würden gern ja auch eigenständig mehr Umweltverhalten an den Tag legen oder auch in anderen Bereichen. Wir sprechen ja vielleicht auch noch über den sozialen Bereich, ne? Das ist nicht so, dass man was ausrichtet und dann gibt es einen großen Effekt und alles ist danach besser, sondern es ist ein Prozess, in dem natürlich dann die Stakeholder auch mitgenommen werden müssen. Das haben Sie, glaube ich, ganz gut ausgeführt und so ist auch die wissenschaftliche Befundlage dazu genau. Und das versuchen wir auch so ein bisschen in unserer Studie mit aufzugreifen. Also ein Kern ist auch eine Sportvereinsbefragung, die vorher und nachher stattfindet und da versuchen wir das auch so ein bisschen zu evaluieren.
Jetzt hat eine Host City schon relativ viel abbekommen, gerade die Host City Berlin. Wir gucken aber jetzt mal nochmal genauer darauf, was eigentlich in einer Austragungsstadt passiert im Vorlauf zu so einer Europameisterschaft und wie das nachhaltig passieren kann. Und dankenswerterweise übernimmt das mein Kollege Matthias Friebe und zwar mit Nicole Mündelein von der Stadt Dortmund, natürlich auch eine Host City nächstes Jahr.
Ja, vielen Dank. Wir wollen mal ein bisschen sozusagen hinter die Kulissen gucken bei denjenigen, die das jetzt vorbereiten, so eine Europameisterschaft. Sie sind eine von 10 Ausrichterstädten. Wie viel Wettbewerbsgeist ist bei Ihnen da? Wie klimaneutral, positiv wollen Sie das angehen in Dortmund?
Ja, so viel wie möglich. Wir sind ja schon unheimlich lange dabei, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein. Wir haben schon seit Jahrzehnten das Agenda-Büro für Nachhaltigkeit, um die SDGs umzusetzen. Da sind wir in ganz, ganz vielen Aspekten unterwegs.
Wir haben jetzt gerade schon viel gehört über die großen Fragen. Legacy ist gerade auch gefallen, wie man auch die Stadt mitnehmen kann. Ist das auch eine Ihrer Aufgaben jetzt? Sie sind seit gut 2 Jahren schon dabei, das in Dortmund vorzubereiten, wie auch so ein Turnier nachhaltig sein kann. Wie versuchen Sie, die Dortmunder mitzunehmen auf diesem Weg?
Wir haben zum Beispiel die Ideen- und Kooperationsbörse gehabt. Das war eine Veranstaltung, oder besser gesagt sogar 3 in verschiedenen Stadtteilen, wo wir die Zivilgesellschaft, Institutionen, Vereine eingeladen haben, uns mitzuteilen. Wie möchten Sie an der Euro teilnehmen? Welche Ideen haben Sie? Wie können Sie mit uns kooperieren? Und da gab es ganz, ganz, ganz tolle Ideen, die da zustande kamen. Zum Beispiel Foodsharing hatte die Idee, so eine Schnippeldisco zu veranstalten, dass die Lebensmittel, die in der Fanzone später übrig bleiben, weiterverwendet werden. Oder der ADFC zum Beispiel, unser Fahrradverein, hatte die Idee, so eine Fußballfahrradtour an historische Orte in Dortmund durchzuführen, um so ein bisschen die Fans zu motivieren, noch mehr aufs Fahrrad umzusteigen. Und das ist unsere eigentliche Idee oder unser Wunsch, dass die Euro einfach so ein Vehikel ist, um ganz viele Themen, die unheimlich wichtig sind im Bereich Nachhaltigkeit, zu transportieren. Immer wenn wir über bestimmte Themen versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen. Das klappt mehr oder weniger gut, aber wenn man dann sagt, wir sind da mit der Euro dabei, dann hören die Leute noch viel besser zu und dann gibt es viel mehr Aufmerksamkeit und das finden wir richtig klasse.
Jetzt haben wir gerade gehört, der Verkehr ist natürlich ein großes Thema. Wer schon mal das Vergnügen oder Nichtvergnügen hatte, zu einem Spiel in Dortmund anzureisen, weiß, das ist in Dortmund sowieso ein großes Problem, zum Stadion zu kommen. Was sind Ihre Ideen? Wie kriegen Sie die Fans von der Straße runter auf dem Weg ins Stadion?
Ja, die AG Mobilität ist da natürlich an erster Front, sage ich mal. Wir sind ja so eine Schnittstelle zu allen AGs, mit denen wir da kooperieren. Also was haben die sich überlegt? Zum Beispiel ein Fußweg, der soll ganz, ganz attraktiv gestaltet werden vom Hauptbahnhof zum Stadion und zur Fanzone, wo das Public Viewing stattfinden soll. Das Interessante ist halt, dass in Dortmund die Möglichkeit gegeben ist, da tatsächlich zu Fuß zu laufen. Einige Städte haben ja da nicht die Möglichkeit, die müssen da auf jeden Fall den ÖPNV nutzen. Also der soll dann nochmal so ein bisschen entlastet werden, weil der eben schnell ausgelastet ist. Grundsätzlich wollen wir aber erstmal dafür sorgen, dass alles, was irgendwie Räder hat, auf die Schienen kommt. Wir haben auch vor, den Service für Fahrräder auszubauen, dass da noch viel mehr Leihfahrräder da sind. Viel mehr Roller soll es auch geben. Und ja, so möchten wir alle motivieren, möglichst nachhaltig anzureisen und das Auto stehen zu lassen. Deshalb sind wir auch super froh über das Kombi-Ticket von der Euro GmbH, sodass wir hoffen, dass ganz, ganz, ganz viele eben erstmal am Bahnhof ankommen, aber dann eben unsere nachhaltigen Verkehrsmittel nutzen, um weiterzukommen zum Stadion.
Jetzt haben Sie gesagt, alle sind ganz besonders aufmerksam, wenn Sie das Wort Euro erwähnen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass dann nach den, sind in Dortmund, glaube ich, 6 Spiele bei der Europameisterschaft, dass nach diesen 6 Spieltagen auch was bleibt für die Stadt, für Heimspiele des BVB oder sonst?
Unheimlich groß. daran arbeiten wir ja die ganze Zeit. Also wir haben einfach vor, dass da so ein immaterielles, kulturelles Erbe bleibt, dass die Menschen sich erinnern daran, was wir für eine Euro hatten, dass die geprägt war von Vielfalt, von Toleranz, von ganz tollen Gemeinschaftserlebnissen. Gerade das ist ja gerade in diesen Zeiten der Kriege so wichtig, dass man da zusammenkommt. Und auch für uns in der Stadtverwaltung ist es zum Beispiel sehr interessant, wir haben da Schulungen, Nachhaltigkeitsschulungen angeboten, zum Beispiel hinsichtlich nachhaltiger Beschaffung für die MitarbeiterInnen. Die konnten sich nochmal über soziale und ökologische Siegel informieren und beschaffen dementsprechend auch, haben das so im Blick. Und das Wissen, was sie jetzt bekommen haben durch die Euro, das wird ja weitergetragen für die nächsten Großveranstaltungen. Das haben die dann auch auf dem Zettel. Zum Beispiel unsere Teamkleidung, die ist jetzt öko-fair produziert. Oder als wir Werbung gemacht haben für unsere Volunteers, wir brauchen ja ganz viele in der Stadt, da haben wir regionale Bio-Äpfel verteilt, die waren mit Lebensmittelfarbe bedruckt. Nicht so typische Kullis, irgendwie Plastikkullis am besten noch. Und das sind so Dinge, Learnings, die wir weitertragen. Und da bin ich ganz, ganz froh und ambitioniert, dass das auch tatsächlich passiert.
Ich habe mich vorhin, als wir die Veranstaltung mit Eckart von Hirschhausen begonnen haben, gefragt, ob Sie sich direkt aufgeschrieben haben, dass es nachhaltige Toilettenwagen geben wird in Dortmund.
Das Thema haben wir schon diskutiert und sind wir noch bei.
Vielleicht gerade in so einer Bierstadt wie Dortmund ein Thema. Sie sind seit 2021 schon dabei, das vorzubereiten. Sie haben alleine im Nachhaltigkeitsteam 2-3 Menschen, die sich quasi rund um die Uhr nur mit der Nachhaltigkeit für 6 90-minütige Fußballspiele in Dortmund beschäftigen. Ich habe mich gefragt, was machen Sie 2 Jahre lang für 6 Tage?
Ja, bevor ich den Job angenommen habe, habe ich mir auch nicht vorstellen können, was da alles hintersteckt. Also wir haben ja, wie gesagt, die soziale und ökonomische und ökologische Dimension, an denen wir arbeiten, entlang der SDGs. Und einfach um mal so ein paar Beispiele zu geben, was wir so tun. Sozial, hinsichtlich der sozialen Dimension haben wir ein Awareness-Konzept, was wir gerade erstellen, möglichst inklusiv. Also alle Menschen sollen sich willkommen fühlen und sicher fühlen in der Fanzone und in der Innenstadt. Und wenn dann doch mal was passiert, dann soll ihnen möglichst schnell geholfen werden, zum Beispiel hinsichtlich sexueller Belästigung oder Ähnlichem. Nachhaltige Beschaffung, hatte ich schon erzählt, dass das so ein Fokusthema ist. Außerdem wollen wir, dass alles möglichst inklusiv gestaltet ist. Zum Beispiel haben wir so ein Volunteer-Tandem-Programm, sodass man da eben auch teilnehmen kann als Mensch mit Behinderung oder Einschränkungen. Wir haben ja unterschiedliche Projekte ins Leben gerufen, zum Beispiel so ein Rahmenprogramm, was auch KünstlerInnen aus unserer Stadt involvieren soll, sodass die auch nochmal eine Bühne bekommen. Und so gibt es dann solche Projekte wie Pfarrer gegen Imame oder so, wo dann so ein bisschen unterschiedliche kulturelle und religiöse Hintergründe zusammenkommen und wir eben dieses Fest der Vielfalt feiern können.
Sie haben ja als Stadt Ihre eigenen Nachhaltigkeitsregularien, nach denen Sie sowieso Ihr Handeln ausrichten. Jetzt kommt so eine europäische Organisation wie die UEFA, die auch ihre eigenen Regeln mitbringt. Wie schwierig ist das, das zu synchronisieren?
Also die UEFA hat ja die Tournament Requirements mit uns vertraglich unterzeichnet, oder die Euro GmbH besser gesagt, das Joint Venture aus UEFA und DFB, und da gibt es zahlreiche Nachhaltigkeitsrichtlinien, Und ja, da sind wir eifrig dabei, die zu erfüllen. Wir versuchen auch noch weiterzugehen. Ja, beispielsweise geht es da um Richtlinien wie das Recycling vom Material. Beim Host City Dressing, die ganze Stadt wird ja eingekleidet. Da versuchen wir, das möglichst minimal zu halten, dann zu gucken, woraus besteht das Material, kann man das eben wiederverwenden. Oder es geht um Fragen, was für einen Strom habt ihr in der Fanzone? Wir wollen Ökostrom dort haben. Oder Mehrweggeschirr in der Fanzone zum Beispiel. Das sind so Richtlinien, die Euro GmbH da vorgeht und gibt und wo wir als Stadt total hinterstehen und das super finden. Ja, weil wir eben auch zahlreiche Beschlüsse schon in diese Richtung haben. Also zum Beispiel in Dortmund haben wir einen Ratsbeschluss zur nachhaltigen Beschaffung, wo es heißt, dass wir eben fair und ökologisch beschaffen müssen. Es sei denn, es gibt ein Marktversagen oder wir haben den Beschluss zur Klimaneutralität bis 2035. Ja, sodass wir da sehr, sehr dankbar sind, durch die Euro auch nochmal so einen Schub zu haben, die Dinge umzusetzen.
Jetzt haben wir so große Fußballverbände häufig nicht den besten Ruf, wenn wir an die FIFA denken, schon mal gar nicht, aber auch die UEFA nicht. Wie erleben Sie die alltägliche Zusammenarbeit? Wie sehr ist man auch bei der UEFA sensibilisiert für Ihre Themen?
Ja, also wir stehen im sehr guten Austausch mit dem Tim und Nina und ja, sind da sehr, sehr froh drüber. Alle 3 Wochen haben wir einen gemeinsamen Joe Fix mit den anderen Nachhaltigkeitsbeauftragten der 10 Städte und den beiden. Und da werden eben ganz viele Themen besprochen. Ja, es fängt an bei der Menschenrechtsrisikoanalyse, geht über Mehrweggeschirr in den Fanzonen und so weiter, also tägliche Themen, an denen wir eben arbeiten. Ja, manche in so einer großen Vereinigung, sage ich mal, diesem riesigen Ausmaß des Turniers, ist es natürlich so, dass manche Teilbereiche das Thema schon sehr gut auf dem Zettel haben und andere ein bisschen weniger. Und da gibt es einfach diese Schnittstellenproblematiken, wo wir halt an beiden Seiten dran arbeiten und da selber schauen, wie wir voneinander lernen können.
Welche Ziele haben Sie sich denn am Ende vorgenommen? Wann wäre denn aus Sicht der Ausrichterstadt Dortmund diese Europameisterschaft nachhaltig ein Erfolg?
Also unser Leitziel ist, CO2-armes Handeln und nachhaltig zu beschaffen. Das steht so ja, im Fokus. Aber daneben gibt es natürlich auch sämtliche andere Ziele wie Vielfalt und Inklusion. Und all diese Aspekte sollen einfach dazu führen, dass langfristig diese Ziele gelebt werden in der Stadt, dass die Bevölkerung merkt, die Euro hatte so einen richtig positiven Schub für die Themen, die Nachhaltigkeitsthemen, für die Nachhaltigkeitsinitiativen, die sowieso schon die ganze Zeit überall wirken, dass die nochmal so einen Schub bekommen haben und dass die Menschen letztendlich begeistert sind von der Nachhaltigkeit, von der Euro an sich und so diesen Spirit weitertragen in ihre Familien, in ihre Sportvereine, überall, wo sie tätig sind, in der Arbeitswelt.
Diesen Schub nehmen wir wieder mit aufs Hauptpanel. Danke Ihnen, Frau Mündelein, und zurück zu Maxi Rieger.
Danke.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt viele einzelne Maßnahmen auch in der Host City gehört, was da alles gemacht wird. Und ich glaube, wir haben einen Eindruck davon bekommen, wie umfangreich das ist und warum es dann auch so viele Menschen über so einen langen Zeitraum braucht. Ich möchte einmal kurz wegkommen von den sozusagen von diesen Einzelmaßnahmen und einmal noch mal etwas größer und auch ein bisschen weg von der EM an sich gehen. Frau Fey hatte das Zitat auch aufgegriffen. Die nachhaltigste Sportveranstaltung wäre die, die nicht stattfindet. Nun sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir nicht den kompletten Leistungssport killen möchten. Und trotzdem muss ja die Frage erlaubt sein, wenn wir uns angucken, wie sehr die Wettbewerbe in den letzten Jahren gewachsen sind. Wir sprechen über Europameisterschaft, die größer geworden ist, Weltmeisterschaften, die größer geworden sind, Champions League, wo mehr Spiele stattfinden, noch weitere Wettbewerbe, die noch gar nicht existieren, die aber gegründet werden sollen, müssen wir da nicht eigentlich grundsätzlich nochmal über das Business nachdenken? Frau Rittmann, ist das eigentlich das, was wir jetzt gerade gehört haben, sind es zwar gute und richtige Maßnahmen, sind sie aber eigentlich nicht tiefgreifend genug für das Problem, vor dem wir eigentlich stehen?
Ja. Nein, also ich glaube, das ist das, wo ich auch am Anfang darauf hinaus wollte, dass ja Sport oder dass man auch in so einer Logik gelandet ist von wir müssen immer noch mehr, noch größer, noch mehr machen.
Und ich habe das Gefühl, das ist ja eigentlich gar nicht das, was so das Bedürfnis ist, wenn man, also so von mir zum Beispiel als Fan, ich habe das Gefühl so, ehrlicherweise die Euro, ich bin gar nicht hooked und ich habe gar keine Ahnung, wann, wie, wo was passiert. Und der Rahmen, in dem ich mich jetzt beschäftigt habe, war mehr dieses Podium als vorher in meinem Verein. Und ich habe das Gefühl, dass, also ich würde sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr sport- und fußballinteressierter Mensch mit meinen 4 Tagen auf dem Sportplatz. Aber so, also, und so geht es sehr vielen Leuten in meinem Umfeld. Und ich glaube, das ist aber auch genau das Problem in so einer, macht man jetzt irgendwie noch Nations League noch größer, macht man jetzt noch eine weitere Liga auf, wo man irgendwie Vereine in Europa gegeneinander spielen lässt. Und ich glaube, die Grundfrage, bei der man anfangen muss, ist, was ist denn eigentlich der Bedarf? Was ist das, was für die SportlerInnen gut ist? Was ist das, was die Fans wollen? Und dann guckt man, wie kriegt man das am Ende gut hin? Also auf einer Ebene CO2 einzusparen. Und ich glaube auch, man müsste, und das vermisse ich im Sport generell, ich glaube, man müsste sich noch konkretere Ziele setzen. Also mal sehr klar sagen, wie viel CO2 will man denn bei dieser EM maximal emittieren und mal so eine Zahl in den Raum stellen oder genauso bei einem Sportverein sagen, das ist das Ziel, was wir jetzt auf einer Emissionsebene, in dem Jahr werden wir so viel emittieren, in dem Jahr so viel emittieren, in dem Jahr werden wir so viel Energie verbrauchen. Genauso wie das ja jeder Verein mit einer Finanzplanung macht, müsste man das doch eigentlich auch mit CO2 machen und mit Energie. So, und da eben so eine Planbarkeit zu schaffen. Und das sorgt dann ja auch wieder auf so einer Transparenzebene für eine Kommunikation von, das ist der Plan, wo wir mit dem Verein hinwollen, wo wir gemeinsam mit den Leuten, die Teil des Vereins sind, drüber sprechen können, wo dann wieder ein Beteiligungsformat kommt, was nicht von oben funktioniert. Und ich bin auch da ganz bei dir. Ich glaube, der beste Weg, wie man es am Ende hinkriegt, ist die Menschen ganz nah mitzunehmen. Und daraus ist zum Beispiel auch Fridays Future entstanden. Wir sind auf die Straße gegangen, weil wir das Gefühl hatten, es gibt keinen Rahmen, wo wir als junge Menschen uns wirklich einbringen können und wo es diesen Space gibt, wo man gehört wird. Und Fußball könnte aber ja genau so ein Space sein, weil natürlich viele von uns in Sportvereinen organisiert sind.
Weil er direkt jetzt mit angesprochen wurde, die Frage an Tim Thormann. Erstens, warum gibt es vielleicht dieses Ziel nicht? Also warum gibt es keinen maximalen CO2-Deckel zum Beispiel für die Euro im nächsten Jahr? Ich lasse es erstmal bei der Frage. Das ist vielleicht schwierig genug.
Also erstmal vielleicht eine direkte Antwort darauf, was die Fans wollen. Also ich fand es gerade auch mit der Fragestellung, die wir immer haben, was bleibt in Deutschland übrig, ist ja in gewisser Weise bei einer Europameisterschaft auch ein gewisser Egoismus dahinter. Weil letztendlich haben wir eine europäische Veranstaltung. Das heißt, wir müssen eigentlich Europa ein bisschen weiterdenken. Gerd hat es gerade angesprochen, wir haben davor 5 Tage davor Europawahl. Das heißt, wir begrüßen letztendlich Fans auch aus ganz Europa in Deutschland. Und ich glaube, da liegt auch ehrlicherweise eine Riesenchance bei der Europameisterschaft. Vielleicht eine Anekdote bei uns aus dem Office. Eine neue Kollegin aus England hat in der zweiten Woche erfahren, dass man ihr Pfandflaschen zurückgeben kann. In Deutschland. Das heißt, also ich glaube, die Voraussetzungen sind einfach total andere. Und wenn wir bei einer Europameisterschaft mit gutem Beispiel vorangehen können, dass es Mehrwegbecher gibt, die man zurückgeben kann, was bei uns völlig normal ist, aber in anderen europäischen Ländern nicht, dass es völlig okay ist, mit der Bahn irgendwo hinzufahren und dass es auch eigentlich relativ schnell und hoffentlich problemlos funktioniert, mit der Bahn irgendwo hinzufahren. Wenn man, ich sage jetzt mal, durch die Angebote irgendwie eine Verhaltensänderung auch auf europäische Sicht irgendwie erreichen kann, haben wir auch schon was erreicht, ohne diese deutsche Sicht erstmal ein bisschen rauszulassen. Und dann auf die Frage zurückzukommen, warum gibt es kein Ziel, was ist unser Emissionsdeckel, was wir verbrauchen wollen? Teilweise, weil nicht alles in unserer Hand liegt. Also man könnte sicherlich noch besser deckeln, da müsste man bestimmte Regeln einführen. Da müsste man sagen, wie teilweise bei Olympischen Spielen schon gemacht wurde, 80% der Tickets gehen an die deutsche Bevölkerung. Oder wenn das Land weiter weg wohnt oder weiter weg ist, kriegen sie einen geringeren Anteil an den Tickets. Das ist bei uns nicht so. Jeder Nationalverband bekommt für jedes Spiel auch die gleiche Anzahl von Tickets. Und deswegen ist bei uns gerade auch noch so ein bisschen Unsicherheit da, wer qualifiziert sich denn am Ende? Am Ende ist es halt ein riesiger Unterschied, ob jetzt die 7 Nachbarstaaten von Deutschland sich qualifizieren oder Aserbaidschan, Türkei, Griechenland, wo man eigentlich überall hinfliegen oder ja, von wo man überall hinfliegen muss. Das, was wir auf jeden Fall relativ klar jetzt gerade sagen können, ist, wie viel wir als Organisatoren, also in unserer Kontrolle auch ausstoßen. Das haben wir relativ klar berechnet schon, was da auf uns zukommen wird. Und wir haben uns natürlich auch Reduktionseinsparungen gesetzt bei den Fananreisen, die ja, wie gesagt, noch ein bisschen abhängig davon sind, wo welche Nation am Ende spielt und welche Nation sich dann qualifiziert. Aber solche Ziele sind bei uns definitiv vorhanden.
Frau Wecker.
Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne den Blick nochmal auf die ökonomische Komponente legen. Sie hatten ja anfangs die vielen Wettbewerbe angesprochen und manchmal muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, dass auch Knappheit einen Wert hat. Also Sie haben recht, wir sehen eine Vervielfältigung der Wettbewerbe. Manchmal gibt es Wochen, da kommt jeden Tag Fußball im Fernsehen. Also Knappheit hat einen Wert, aber auch die Produktion sportlicher Spitzenleistungen ist nicht jeden Tag möglich und aktuell hat man den Eindruck, dass noch ein bisschen in die Richtung gegangen wird, dass das Ökonomische sehr stark ausgeschöpft wird. Ne, also das, und scheinbar ist es auch möglich, dass in allen Bereichen, wenn mehr angeboten wird, werden immer noch mehr Märkte erschlossen und dann scheint es sich zumindest noch zu rentieren. Ich würde da ganz gern den Blick auch nochmal auf die Good Governance-Seite legen. Da steht in den Dokumenten ja auch viel zu Transparenz. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das dann auch offenlegt und im Übrigen wird ja auch viel über ökologische und soziale Nachhaltigkeit gesprochen und die ganzen Maßnahmen haben wir gehört, die da getroffen werden. Da ist aber auch eine ökonomische Komponente dabei. Ne? Es wird dann auch Geld kosten und wir befinden uns in einem, ja, es gibt auch das magische Dreieck der Nachhaltigkeit. Wir warten noch auf die Entfaltung der Magie, aber leider ist es doch so, dass wenn man in soziale Maßnahmen und ökologische Maßnahmen investiert, dann kostet es Geld und es wird am Ende des Tages auch nicht möglich sein, dass wir dann mit unserer Studie dastehen und sagen, die EM war im Hinblick auf soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit in allen Bereichen super. Also wenn man von der ökologischen und auch von der sozialen Nachhaltigkeit ein bisschen mehr haben möchte, muss man wahrscheinlich bei der ökonomischen Nachhaltigkeit ein paar Einsparungen entgegennehmen.
Herr Thormann, ist die UEFA dafür bereit? Auf Geld zu verzichten, ist nicht in der DNA von Fußballverbänden angelegt, sage ich jetzt mal so.
Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es ja auch nicht immer nur ist die UEFA dazu bereit, sondern sind auch die Mitgliedsverbände dazu bereit. Also ich glaube, wenn man jetzt mal auf das Gesamtbudget der Euro guckt, auf die Einnahmenseite, auf die Ausgabenseite, muss man einfach sagen, das Geld, was eingenommen wird, ist verplant. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einen höheren Bonus davon habe, wäre schön. Aber letztendlich haben die Nationalverbände einen ganz klaren Anteil über die kommenden Jahre. Das heißt, es gibt ein Ziel, was das Turnier am Ende einnehmen muss. Und da muss man auch kleineren Nationalverbänden, die sich primär durch solche Sportgroßveranstaltungen finanzieren, erklären, dass sie jetzt nur noch die Hälfte bekommen, weil Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Wo ich nicht sage, dass es falsch wäre, aber es ist natürlich eine Diskussion, die man auf unterschiedlichen Ebenen führen muss. Und das, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass, glaube ich, noch nie so viel investiert wurde in das Thema wie bei dieser Euro. Also es sind jetzt gerade knapp 32 Millionen Euro, die rein in die Nachhaltigkeitsaktivitäten investiert werden von UEFA-Seite, was, wenn man auf das Gesamtbudget des Turniers schaut, schon auch eine beträchtliche Summe ist und jetzt kein Tropfen auf dem heißen Stein.
Sind dann womöglich auch unbequeme Wahrheiten, die man dann mit einzelnen Nationalverbänden mal ansprechen muss, wie Sie vorhin gesagt haben, Herr Thomas.
Also es gibt ganz viele unbequeme Wahrheiten, die anzusprechen wären. Also ich glaube nicht, dass wir mit irgendwie einigermaßen ökologischen Kugelschreibern und auch nicht mit der 147. Klimaneutralitätserklärung, die nachher sowieso irgendwie gerissen wird, dass wir damit die Leute erreichen. Also ich bin ja auch nicht für den FC Internationale hier heute und auch nicht für den Berliner Fußballverband. Ich bin für die Hartplatzhelden hier, wenn man so will. Also ich bin für den Amateurfußball hier. Und ich glaube, den kenne ich ganz gut. Und so wie wir hier heute diskutieren und auch so wie teilweise beim DFB diskutiert wird oder überhaupt, erreichen wir aber die Herzen der Menschen in den Amateurvereinen nicht. Und das müssen wir tun. Die Fans, die kommen.
Wie erreicht man die Fans, die
kommen und die gehen. Wir müssen, das eine ist tatsächlich, wir müssen Geschichten erzählen, die, also jetzt keine Märchen, sondern wirklich, sondern wir müssen Geschichten erzählen, die wirklich funktionieren. Und wir müssen Win-Win-Situationen kreieren. Das heißt, der Vorsitzende eines Berliner oder eines oberfränkischen Amateurvereins. Der hat im Moment den Kopf voll, überhaupt seinen Spielbetrieb hinzukriegen. Das ganz, ganz große Thema ist das Thema Ehrenamt. Das wissen wir auch alle. Es gibt Studien darüber, es gibt Statistiken, es gibt demografische Verläufe und so weiter. Wir wissen das alle. Genauso wie wir bei der Nachhaltigkeit ja auch ganz, ganz viel wissen. Aber wir handeln anders. Und wir müssen den Vereinen erklären, was ist ihr Vorteil, wenn sie sich nachhaltig verhalten. Ich kann das erklären. Wir gewinnen über unsere ganzen Aktivitäten. Klar, viele halten uns für ein bisschen Spinnert. Aber für die ganzen Aktivitäten gelingt es uns wirklich, dass wir junge Ehrenamtliche auf einmal kriegen. Die wollen vielleicht nicht alle Jugendtrainerinnen werden oder Schiedsrichterinnen, aber vielleicht wollen die sich fürs Thema Nachhaltigkeit engagieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir tatsächlich auch die Funktionäre, die Trainerinnen und Trainer in den Amateurvereinen, dass wir die wirklich erreichen. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Euro tatsächlich bei denen nicht groß angekommen ist. Die haben alle natürlich auch den Wunsch oder sehr viele, ein Ticket zu ergattern. Ja, habe ich auch. Aber ansonsten haben die Amateurvereine, die meisten zumindest, mit denen ich spreche, den Eindruck, da gibt's die Euro, damit haben wir aber eigentlich nichts zu tun, außer dass wir Fans sind und vielleicht das Deutschland-Trikot kaufen sollen, was, glaube ich, nicht sehr nachhaltig ist. Aber gut, wir haben gerade beim FC Internationale übrigens eine Ausschreibung gemacht für Sportartikelhersteller und da spielt der Preis auch eine Rolle, keine Frage, aber es fließen eben auch nachhaltige Dinge mit ein und vielleicht ist das einfach auch mal so ein Weg. Vielleicht müssen wir einfach auch Allianzen gründen unter den Amateurvereinen. Aber genauso wie ich auch glaube, dass viele Amateurvereine auch glauben, dass sie eigentlich mit dem Profifußball nichts mehr zu tun haben, dass es zwei verschiedene Sektionen sind. Und ich kämpfe wirklich immer noch dafür, die Dinge zusammenzubringen und zu sagen, wir sind eine Solidargemeinschaft. Ich liebe nach wie vor den Fußball. Ich spiele sogar noch im hohen Alter Fußball. Und wir können mit dem Fußball so viel bewegen. Letzter Satz. Mich umtreibt zum Beispiel seit geraumer Zeit, wie sieht eigentlich eine nachhaltige Jugendarbeit aus? Und ich komme aber immer wieder zu dem Schluss, nachhaltige Jugendarbeit, ich weiß ganz viele Sachen, die wir machen möchten, aber wir können die nicht ehrenamtlich nebenbei machen. Das geht nicht. Wir brauchen Partner, wir brauchen Geld, wir brauchen eine Infrastruktur und dann können wir ganz, ganz viele leuchtende, nachhaltige Beispiele schaffen, aber nicht so, wie wir jetzt verfasst sind.
Frau Rittmann hat auch genickt.
Ja, also um da anzuknüpfen, ich finde es auch ganz spannend, mal so, was ist so eine politische Komponente auch von, also der DFB hat ja einen riesen Einfluss, so, und um es jetzt auf eine politische Ebene zu ziehen, es werden gerade massiv Gelder im Ehrenamt gestrichen, also das in einer Menge, das kann man sich nicht vorstellen, und man hat nichts gehört, also ich habe nichts gehört vom DFB. Und ich weiß, dass ich bin sehr privilegiert groß geworden und deswegen war es bei mir im Freundeskreis nie ein Thema, dass Leute gesagt haben, sie können es sich nicht leisten, nebenbei jetzt auch neben dem Studium das Training zu machen. Aber es sagen auch alle, wir müssen trotzdem nebenbei arbeiten. Und das liegt daran, dass einfach da nicht genügend gefördert wird und eben nicht genügend die Menschen mitgenommen werden. Und ich würde da sehr doll widersprechen. Ich glaube, es gibt, also wir können doch nicht darüber reden, dass es zu wenig Geld im Profifußball gäbe, gerade auf der Herrenebene. So, und auch in Dimensionen, wo man als normaler Mensch ja auch einfach nichts mehr zu sagen kann teilweise. Und ich glaube schon, dass man da auch ein Beispiel setzen kann auf so einer gesellschaftlichen Ebene in so einem transformativen Denken von, naja, vielleicht müssen dann die größeren Vereine einfach auch und die größeren Verbände einfach mehr beisteuern. Und vielleicht muss man mal darüber reden, wie Geld im Fußball verteilt ist. Und ich glaube, das sind genau diese unangenehmen Fragen. Aber wenn sich der Fußball diesen Fragen stellen kann, ich glaube, dann schaffen wir es auch, sie besser in der Gesellschaft, wo wir sie uns auch stellen müssen, uns gemeinsam zu stellen. Und ich glaube, da könnte, auch wenn die Strukturen im Fußball da, glaube ich, sehr verkrustet sind, könnte das sehr doll vorangehen. Und da würde ich auch nicht sagen, dass das einer ökonomischen Ebene widerspricht, wenn man zum Beispiel nachhaltig ist. Weil wenn man nachhaltig ist und beispielsweise ein Trikot nachhaltig produziert, ist immer noch Konsum, aber im Zweifelsfall wird es dann hier in Deutschland produziert. Und auch das fließt ja wieder in den ökonomischen Kreislauf. Also dann muss man einfach wirklich, glaube ich, einen weiten Blick haben und sich diesen großen Fragen stellen. Und dann kann man genau auf der Ebene, glaube ich, sehr viele Menschen mitnehmen und auch begeistern und
Privilegien abbauen. Und ich glaube, das ist ganz großes To-Do, was noch vor uns steht.
Bevor Frau Wickert nochmal das Wort ergreift, würde ich einmal, weil wir jetzt schon relativ flott am Ende angekommen sind, aber ich die Möglichkeit geben möchte, dass Sie alle noch Fragen stellen dürfen. Und zwar gibt es 3 Mikros, orange, blau, grün. Und wenn Sie sich vor diese Mikros postieren, dann haben Sie die Möglichkeit, eine kurze Frage zu stellen, mit Betonung auf Kurz und Frage. Keine Co-Referate bitte, aber das ist die Möglichkeit, die Fragen zu stellen, die ich bis jetzt noch nicht gestellt habe. Das heißt, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, was Sie jetzt an dieses Panel loswerden möchten, dann können Sie sich jetzt dorthin bewegen, möglichst strategisch platziert. Frau Wicker.
Ich hatte eigentlich nur eine kurze Rückfrage, wie Sie Fußballorganisationen dazu bewegen wollen würden, Geld abzugeben, weil Sie das vorgeschlagen haben. Deswegen, also.
Ja, wenn das so einfach wäre, dann wären wir gesellschaftlich vermutlich auch weniger in einer gespaltenen Situation. Ich glaube, also das passiert ja auch schon ganz viel. Dass Fans sich zusammentun, und ich glaube, da ist man genau an dem Punkt, was du eben angesprochen hast, sich zusammenzutun und da laut zu werden und es zu fordern. Und wir haben als Bewegung sehr doll die Erfahrung gemacht, dass wir als junge Menschen chronisch unterschätzt werden und dass das unser größtes Gut ist, weil uns eben niemand zutraut, uns zusammenzutun. Und ich glaube auch, dass manchmal im Fußball der Hebel, den Fans haben, vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Und damit wird man es nicht alleine tun. Es braucht Leute, die auch in die Strukturen gehen. Aber ich glaube, großer Aufruf an alle Menschen, sich in dem Bereich, wo man sich selbst wohlfühlt und was verändern will, zusammenzutun und Forderungen zu stellen und im Zweifelsfall eben dann auch zu sagen, wir organisieren Alternativdinge. Also ich fand es mega toll, dass es zum Beispiel während Katar, ich glaube, ihr wart da auch mit dabei, ein Turnier gab, wo der Anspruch war, wir machen einfach selbst ein Fußballturnier, anstatt die WM in Katar zu gucken und tun uns hier zusammen und haben zusammen eine coole Zeit. Und ich glaube, das sind so die Dinge. Und das wird dauern, aber ich glaube, dass wir zu wenig Geld haben, ist nicht das Problem in diesem Land.
Also konkreter Vorschlag, wenn die Bundesliga-Vereine mal dafür sorgen würden, dass ihre sehr überbezahlten Profis aus diesem goldenen Käfig ein bisschen rauskommen und sich mal unter die Leute mischen, zum Beispiel in Amateurvereinen, und man miteinander ins Gespräch kommt, ich glaube, dann ist der Anfang gemacht. Im Übrigen müssen es auch nicht immer die Bundesligisten sein, die was abgeben. Es gibt ja Sponsoren und sonst was. Aber ich glaube, die Bundesligisten und nicht zuletzt auch natürlich die Spieler selbst müssen dafür werben, dass wir den Breitensport auch wirklich stärken.
Herr Thormann, falls es Fragen gibt, ich habe noch eine letzte Frage und dann ist aber das Panel auch vorbei. Also die Chance verschwindet gleich. Herr Thormann.
Ganz kurze Anekdote von unserem Volunteer-Programm. Wir haben genau das nämlich gesehen, dass wenn Spieler als Vorbilder vorangehen, das einfach einen Rieseneffekt hat. Also wir haben gesehen, Thomas Müller hat letztendlich die Eröffnung des Volunteer-Portals auf seinen Social-Media-Kanälen promotet, und die Zahlen an den ersten Tagen haben unsere Prognosen bei weitem überstiegen, was, glaube ich, nicht daran lag, dass wir das auf unseren Kanälen unbedingt geteilt haben, sondern dass wir einfach so einen Multiplikator hatten, der gesagt hat, wie wichtig das Ehrenamt ist. Mal abgesehen davon, dass es da sicherlich noch mehr geben könnte von solchen Aktionen, aber ich stimme euch da auf jeden Fall zu, dass da das Ehrenamt wichtig ist und auch die Vorbildfunktion von den Spielern.
Frau Rüttmann, ganz kurz.
Ja, ich finde, also mal so neben den ganzen Dingen, die irgendwie auch nicht gut laufen, nochmal so ein positives Beispiel in den Raum zu stellen. Ich war lange Fußballfan und war lange Bayern-Fan, ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ich fand Manuel Neuer halt cool, weil ich selbst im Tor gespielt habe. Aber ich glaube so, also inzwischen finde ich, also holt mich Männerfußball gar nicht mehr ab. Aber umso mehr bin ich jetzt in Frauenfußball gerutscht und habe auch schon lange vor der Europameisterschaft Frauenfußball geguckt, weil ich es so sympathisch finde, wie nah die Spielerinnen so an einfach, also an mir dran sind und auch an dem, was ich so von meinem Fußball kenne. Und ich finde, das ist so ein großes Beispiel von, wie können die ganzen Dinge besser laufen und dann Leute auch abholen und mehr mitnehmen. Und da muss ich auch was tun, die müssen vernünftig bezahlt werden, also so wie es jetzt, das kann es auch nicht bleiben, aber ich finde, das ist ein tolles Beispiel und da habe ich wirklich Angst, dass wenn wir nicht drauf aufpassen, und ich fordere damit alle auf, sich da vielleicht mit Gedanken zu machen, wenn wir da nicht drauf aufpassen, dass der Frauenfußball oder auch ganz viele andere Sportarten, wo das auch, glaube ich, deutlich besser läuft als im Herrenprofifußball, da perspektivisch auch reinrutschen. Und ich glaube, das müssen wir verhindern, weil sonst müssen wir sie da wieder rausholen.
So, jetzt haben wir zwei Fragen. Einmal der Herr zu meiner Linken. Einmal kurz mit Namen vorstellen, wer Sie sind und dann die okay. Frage.
Friedbert Raul, Sportjournalist. Wenn hier keiner ans Mikro geht, stelle ich dann doch mal eine Frage an Herrn Thurmann. Sie haben vorhin etwas von Clusterbildung beim Spielplan erzählt. Wenn ich mir den Vorrundenspielplan angucke, dann sehe ich alles andere als Clusterbildung. Sie jagen die Leute hier aus dem Westen bis nach Stuttgart und München. Und auch bis nach Leipzig und quer durch die Republik. Ist da nicht noch ein Gedanke vor der Auslosung am 2. oder 3. Dezember, sich den Spielplan noch mal genau anzugucken?
Herr Thormann.
Also prinzipiell gibt es ja bei der Euro nächstes Jahr drei verschiedene Cluster. Das Nordcluster, was besteht aus Hamburg, Leipzig und Berlin. Dann das Westcluster, was aus den vier Weststädten in NRW besteht, also Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf. Und das Südcluster aus München, Stuttgart und Frankfurt. Es ist organisatorisch schwierig, alle Vorrundenspiele beispielsweise am gleichen Ort stattfinden zu lassen, auch um den Fans einfach Abwechslung zu bieten und auch jedem die Möglichkeit zu geben, verschiedene Teams zu sehen. Prinzipiell ist die Regel, dass zwei von drei Spielen auf jeden Fall in dem Cluster zurückgelegt werden müssen. Und wenn man sich die drei Städte oder vier Städte in den jeweiligen Clustern anschaut, jemanden von Frankfurt nach Stuttgart zu jagen, kann problematisch sein. Aber im Regelfall ist es eine Stunde 20 mit der Deutschen Bahn. Von Stuttgart nach München ist es auch nicht so weit. Also ich glaube, an sich erstmal diesen Spielplan anzufassen, ist schon sehr, sehr gut. Und wenn dann jemand aus Dortmund auch noch nach Hamburg fahren muss, ist es sicherlich nicht ideal, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein deutlicher Fortschritt zu vergangenen Turnieren, wo die Spiele in Hamburg, Berlin und Stuttgart stattgefunden hätten. Das heißt, ich glaube, Verbesserungen gibt es immer, aber ich glaube, es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Vielen Dank. Dann haben wir hier in der Mitte noch einen Herrn. Bitte.
Ja, Hermann Holzfuß vom Zehnkampfteam. Ich möchte mal auf ein Thema Aspekt, Nachhaltigkeit, Zeit und Fußball. Wenn ich mir angucke, wir versuchen jetzt bei der Euro in Deutschland nachhaltig zu sein. Zwei Jahre später haben wir eine Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und USA mit Reisen ohne Ende. Vier Jahre später haben wir eine WM in Marokko, Portugal und Spanien mit einigen Spielen in Südamerika wegen 100 Jahre erste WM. Das ist von Nachhaltigkeit ja relativ weit entfernt. Und wenn ich dann noch sehe, dass die WM danach automatisch an Saudi-Arabien geht, ist das Thema Nachhaltigkeit zu Ende. Und da muss der Fußball nachdenken, was er damit macht und ob wir auch mit einigen Nationen nicht die Kraft haben zu sagen, wir machen das nicht mit und gehen nicht zu den Turnieren hin. Alles andere wird nicht funktionieren mit Nachhaltigkeit.
Naja, Herr Thomas,
wieder. Ich finde die Rolle gegenüber der FIFA, die müssen wahrscheinlich noch mehr Länder als nur Deutschland überdenken. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein eigenes Panel. Ich finde, wir sollten erstmal auf uns gucken tatsächlich und einfach mal gucken, was wir hinkriegen. Da haben wir, glaube ich, genug mit zu tun. Und eine Meinung zu Saudi-Arabien habe ich auch. Ich glaube, die haben fast alle hier im Raum. Aber ich wäre froh, wenn wir einfach ein paar Standards setzen würden bei dieser kommenden Europameisterschaft, die für uns dann hinterher hier auch Gültigkeit haben. Und dann können wir ja auch Beispielcharakter haben. Das hast du ja auch gesagt, ob das Pfandflaschen sind oder ob das ökologische Kugelschreiber sind, sei mal dahingestellt. Aber ich finde erstmal wichtig, dass wir hier unsere Hausaufgaben machen, bevor wir uns über andere erhöhen. Das tun wir sowieso irgendwie hin und wieder. Nur noch ein Satz, weil Sie sagten vorhin, Berlin hat es jetzt abgekriegt. Die Senatsverwaltung für Sport in Berlin und gerade das Euro 2024-Team macht ganz hervorragende Arbeit.
Alles klar, dann haben wir das auch abgeräumt. Dann die letzte Frage bitte auch nochmal. Genau, ich habe niemanden übersehen. Die letzte Frage bitte aus der Mitte.
Ja, gerne. Daniel Guckers, ich bin auch Sportjournalist und ich hätte an Tim Thormann die Frage. Und zwar, der Herr hat gerade schon gesagt, wir reden über Saudi-Arabien, wir reden über andere Turniere, weil wir müssen gar nicht so weit gucken. Wir haben jetzt die Euro nächstes Jahr, aber im gleichen Jahr wird die Champions League, die Europa League und die Europe Conference League auch reformiert. Und wir haben da über 100 Pflichtspiele mehr, ganz viele Reisen. Deswegen an Sie die Frage, findet dieses Spannungsfeld auch bei der UEFA halt statt, weil wir wollen jetzt erstmal die nachhaltigste Europameisterschaft, aber zugleich wird die Champions League und auch die anderen beiden Turniere so überhaupt nicht mehr nachhaltig. Wir haben so viel mehr Spiele, so viel mehr Reisen. Findet da eine Diskussion bei der UEFA statt oder wird es eher jetzt ignoriert, weil man mit diesen drei Turnieren noch mehr Geld machen will? Weil ich finde es schon enorm interessant, dass man einerseits nachhaltig bei der EM sein will, aber dann die Champions League so reformiert, dass man halt viel zu viele Spiele meiner Meinung nach hat.
Herr Thormann.
Vielleicht da nochmal die Einordnung. Ich habe da sicherlich eine persönliche Meinung zu. Ich sage aber auch immer wieder, das ist, glaube ich, auch viel eine deutsche Perspektive. Ich glaube, in vielen anderen Ländern wird das sogar sehr, sehr positiv gesehen, dass mehr Mannschaften an solchen Turnieren teilnehmen können. Ich glaube, die Diskussion findet sehr lebhaft in der UEFA statt. Ich kriege natürlich ehrlicherweise meiner Funktion primär die Euro mit und weniger die anderen Veranstaltungen, weil das wirklich innerhalb der UEFA nochmal eigene Bereiche sind, die sich darum kümmern. Aber ich glaube, die Presseartikel, die es auch in letzter Zeit gab, zeigen sehr deutlich, dass sich damit beschäftigt wird und auch mit diesem Zwiespalt, naja, ökologische Nachhaltigkeit, dann aber auch ökonomische Nachhaltigkeit. Wie wird aber auch die ökologische Nachhaltigkeit finanziert? Und ich glaube, dieses Spannungsfeld gibt es in jeder Organisation und so auch in der UEFA.
Vielen Dank. Dann vielen Dank an das Panel, an Pamela Wicker, Tim Thormann, Annika Rittmann und Gerd Thomas für das Diskutieren, für die Fragen und die Antworten darauf. Vielen Dank an Sie.